ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und hallo und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und die heutige Folge wird eine monothematische zu einem Thema, das uns schon seit Wochen, seit Monaten, Jahren eigentlich schon sehr, sehr beschäftigt und immer mehr auch unser aller Alltage prägt. Es geht um künstliche Intelligenz. Da wollten wir schon seit längerem mal einen Schwerpunkt machen, eine längere Folge auch dezidiert dazu, zu KI oder AI, wie es im Englischen eben heißt, Artificial Intelligence. Und wir haben jetzt die Gelegenheit gehabt, mit jemandem darüber zu sprechen, den ihr aus einer früheren Folge schon kennt. Er ist nämlich ein KI-Podcaster und er war mit im Team des Deutschlandfunk-Podcasts Die Peter Thiel Story. Fritz Espenlaub war eben schon mal zu Gast, für alle die Folge schon gehört haben. Und jetzt haben wir ihn wieder zu Gast, denn er hat mit seinem Team einen neuen Podcast aufgenommen und der heißt The Open AI Story. Wie Sam Altman und die ganze Crew im Silicon Valley da quasi dieses KI-Experiment auf die Menschheit losgelassen hat und haben, so muss man das fast schon formulieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, eine Lücke in seinem Terminkalender gefunden haben, darüber zu sprechen, hier bei uns bei Amerika, wir müssen reden. Herzlich willkommen, Fritz Espenlaub.
Hallo, freut mich auch, dass ich bei euch sein darf.
Ja, ein großes Thema, nicht umsonst gibt es einen regelmäßigen Podcast von dir dazu, aber wir wollen so ein paar spannende Einblicke da mal reinwerfen. Vielleicht mal grundsätzlich erstmal zu Beginn, OpenAI, das ist ja dieses Einhorn, diese Firma, die das so vorangetrieben hat. Was verbirgt sich hinter OpenAI und wie fing das überhaupt an?
Ja, OpenAI ist die Firma, die KI-Revolution in ihrer heutigen Form, also so wie wir sie kennen, mit den Chatbots, mit diesen großen Sprachmodellen, die das alles losgetreten hat. Und zwar ungefähr vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren inzwischen wurde diese Firma gegründet, damals von sehr, sehr wenigen Leuten und auch erstmal gar nicht als Unternehmen, sondern als Non-Profit, ja, also als irgendwie Research-Organisation. Mhm. Und die Idee war, dass eine Gruppe von Leuten, die sich sehr gut mit KI auskennen, können gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, wer das so war, festgestellt haben, hey, diese KI-Technologie, die nimmt gerade an Fahrt auf, die wird immer besser. Das könnte ein richtig, richtig großes Ding werden. Das könnte vielleicht sogar das größte Ding in der Geschichte der Menschheit werden, diese Technologie. Und aktuell wird die hinter verschlossenen Türen entwickelt. Und zwar von zum Beispiel Google und ein paar anderen Firmen, also von so großen Tech-Giganten. Und insofern war die Gründungsidee von OpenAI eigentlich eine sehr, sehr idealistische. Nämlich, das steckt ja auch schon im Namen OpenAI drin, diese Technologie, diese relevante Menschheitstechnologie an die Öffentlichkeit zu bringen, für alle so ein bisschen auch begreifbar zu machen und einen Diskurs zu starten darüber, wie wir diese Technologie eines Tages auch anwenden wollen.
Du hast gesagt, große Ding. Also genau das, die haben nicht 100% verstanden, oder? Was sie entwickelt hat oder wie das benutzt sein wird.
Also das Spannende ist, dass es diese Idee von künstlicher Intelligenz und von sozusagen Robotern und Cyborgs und all diesen Dingen, die gibt's ja schon lange. Also so in der ganzen Menschheitsgeschichte begleitet uns das ja eigentlich
Science
schon.
Sogar
schon früher als Science Fiction. Also wir haben ja schon irgendwie im Alten Testament Geschichten über den Golem und sozusagen irgendwie leblose Dinge zum Leben erwecken oder irgendwie Frankensteins Monster und all diese Dinge. Und dann später natürlich auch in der Science Fiction. Also 2001, Space Odyssey, gibt es diesen berühmten Science-Fiction-KI-Computer HAL 9000, ja. R2-D2 und C-3PO in Star Wars und so weiter. Jeder kennt das. Und diese Idee hat sich so in den Jahren vor der Gründung von OpenAI im Silicon Valley und vor allem auch bei so ein bisschen philosophisch angehauchten Leuten im Silicon Valley durchgesetzt als, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht nur Science Fiction. Das ist vielleicht was tatsächlich jetzt in unserem Leben kommen könnte. Und wenn das kommt, wenn wir tatsächlich eine Maschine bauen, die klüger ist, in Anführungszeichen, als wir Menschen oder in jedem Bereich besser ist, dann kann uns das auch vielleicht gefährlich werden. Also das war die Zeit, als eben zum Beispiel Google da schon ganz krasse Durchbrüche gemacht hat, als Schachalgorithmen immer besser geworden sind und Menschen besiegt haben oder als auch in diesem berühmten asiatischen Brettspiel Go dann zum ersten Mal eine KI aus dem Hause Google eben einen Menschen besiegt hat, was man davor nie dachte. Also das waren immer so diese Bereiche, okay, wir wissen eigentlich, wir Menschen sind in diesen Bereichen kann uns ein Computer nie ersetzen und plötzlich hat uns ein Computer ersetzt. Plötzlich ist ein Computer viel, viel besser geworden als wir Menschen. Und das hat dann eben den Ausschlag gegeben für diese Gedanken. Also in dem Bereich wird es oft als X-Risk, als existenzielles Risiko auch bezeichnet, dass, naja, wenn jetzt eine KI in Go besser ist als wir und dann auch anfängt, in allem anderen besser zu sein als wir, in Überzeugungskraft und in Cybersecurity und in jedem Beruf und so, dann ist das sozusagen was. Das sollte nicht eine einzelne Firma hinter verschlossenen Türen haben, sondern das sollten sozusagen mehrere Firmen in der Öffentlichkeit entwickeln. Und das war genau dieser anfängliche Idealismus von OpenAI.
Das heißt, Sam Altman hat erkannt, welche Risiken damit auch einhergehen könnten und hat gesagt, wir brauchen da irgendwelche Banden und wir wollen das quasi demokratisieren und öffentlich machen für alle. Oder ging es eher darum, nicht Google das Feld zu überlassen alleine?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir im Podcast ausführlich besprechen, weil das, glaube ich, sehr sich vermischt. Mhm. So hundertprozentig klar ist das, glaube ich, den Gründern von OpenAI, du hast gerade schon den wichtigsten genannt, Sam Altman, eigentlich auch selber nicht gewesen. Also diese Leute, das waren Sam Altman, Elon Musk, also auch jemand, den wir alle mittlerweile sehr gut kennen, war eine ganz wichtige Figur bei der Gründung von OpenAI, hat so die ersten Gelder auch, die erste Finanzierung gegeben. Und dann ein paar absolute Spitzenforscher, die also der allgemeinen Öffentlichkeit vielleicht damals noch kein Begriff waren, aber mittlerweile sozusagen in der KI-Welt auch wirklich einen Namen für sich gemacht haben, also Andy Kapathy oder Ilya Sutskever. Das heißt, auf der einen Ebene waren für viele von denen tatsächlich diese idealistischen Motive das Entscheidende. Also Leute wie eben Ilya Sutskever. Das ist jemand, den kannst du eigentlich mit Geld nicht wirklich locken. Der ist tatsächlich, glaube ich, wirklich, wirklich rein idealistisch motiviert gewesen. Elon Musk schon schwieriger. Also der sagt zwar immer, dass er idealistisch motiviert ist. Und ich glaube, ein großer Teil von dem, was er macht, ist auch irgendwo idealistisch motiviert. Aber vielleicht vermischt es sich da schon auch mit irgendwie Einfluss haben wollen. Und also zumindest mittlerweile natürlich auch mit einer klaren politischen Agenda. Ich glaube, damals, 2015, war es noch ein bisschen ein anderer Elon Musk, wo das noch nicht so sehr war. Und dann der dritte Große im Bunde, Sam Altman. Und bei dem wird es dann schon wirklich schwierig. Der ist, und das zeichnet sich so ein bisschen durch die ganze Geschichte von OpenAI, die Firma verändert sich ja dann später, das zeichnet sich so ein bisschen als roter Faden durch. Und gerade bei Sam Altman, also das ist eine Charaktereigenschaft von ihm, die sich auch so ein bisschen durch die Geschichte von OpenAI durchzieht. Also diese Firma verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Sam Altman ist unglaublich gut darin, diese großen Bedenken, diesen Respekt, den man hat vor dieser Technologie und vielleicht auch die Angst und auch die Befürchtungen, auch dieser Gruselfaktor von, oh mein Gott, was erschaffen wir da eigentlich, den zu nutzen, um auch Hype zu generieren und um am Ende auch einfach Produkte zu verkaufen und um Investorengelder einzusammeln. Und bei Sam Altman ist es tatsächlich, also ich glaube, er könnte das nicht so gut verkaufen, wenn er nicht auch auf irgendeinem Level dran glauben würde an diese Ideen. Aber ich glaube, dass er auch auf der anderen Seite sehr genau weiß, was er da macht und dass er das eben auch am Ende ein bisschen benutzt, um die Idee von KI der Welt zu verkaufen. Und man muss festhalten, er und diese Firma waren damit erfolgreicher als eigentlich irgendjemand anderes in der Geschichte der künstlichen Intelligenz.
Also wie er das verkauft hat, also es war ein bisschen wie Gaslighting, ne? Also wir brauchen, also bleibt mit uns, unterstützt uns mit eurem Geld, weil wir sind die Good Guys, ne? Wir sind die Guten.
Genau.
Und sonst könnte das in die by the bad guys landen. Das könnte in schlechten oder in gefährlichen Händen landen. Aber du hast erzählt auch in der Podcast, dass nicht alle vielleicht oder innerhalb OpenAI haben manche vielleicht angefangen, das zu zweifeln und haben dann die sind rausgegangen, oder was ist da passiert?
Das ist genau, was passiert ist. Also die Geschichte hat eben damit angefangen, kleines, unabhängiges AI Lab, also diese Firma nennt sich gerne Lab, also von Laboratory, also Forschungseinrichtung, um KI zu entwickeln und auch von Anfang an Non-Profit, ganz interessante Firmenstruktur. Am Anfang steht da zum Beispiel drin, dass die Technologie und ihre Benefits, also ihre positiven Auswirkungen zum Wohle der Menschheit entwickelt werden soll. Und ganz viel wurde am Anfang so dieser Vergleich genommen mit quasi, wir sind die Rebellenallianz und Google ist so das Imperium. Und
wie bei Star
Wars. Wir sind
Wars,
auf der guten Seite. Genau, wie bei Star Wars, genau. Und es standen viele Sachen drin. Also es stand zum Beispiel auch drin, dass es einen unabhängigen Aufsichtsrat gibt, also ein Board of Directors, das im Zweifelsfall den CEO auch feuern kann. Also der CEO war Sam Altman, der sich sehr früh da auch auf eine ziemlich interessante Art und Weise gegen Elon Musk durchgesetzt hat. Also Elon Musk wollte eigentlich auch CEO von OpenAI werden. Also Elon Musk ist einfach gerne CEO von, glaube ich, sehr, sehr vielen verschiedenen Firmen. Bei OpenAI hat das nicht geklappt. Das ist Sam Altman geworden. Und er hat dann durchaus genau das gemacht, Jiffer, was du sagst, dass er immer allen gesagt hat, so hey, ja, also diese Technologie, die wir entwickeln, die ist schon sehr gefährlich. Die ist schon sehr, sehr krass. Aber wir sind sozusagen die Verantwortungsvollen. Und das seht ihr zum Beispiel daran, dass das Board mich ja feuern kann im Zweifelsfall, wenn irgendwas nicht gut läuft. Mhm. Und im Laufe der Zeit der Firma hat sich das dann aber immer mehr in eine Richtung entwickelt, wo dann zunehmend auch innerhalb der Firma angefangen hat, so ein Machtkampf zu beginnen. Zwischen denjenigen, die der Meinung waren, wir verraten so ein bisschen mit der Zeit unsere ursprünglichen Ideale und werden zu kommerziell. Und auf der anderen Seite denjenigen, die gesagt haben, nein, nein, eigentlich müssen wir genau kommerziell werden. Nicht nur, um irgendwie unsere Mission zu erfüllen, sondern, naja, kommerziell werden ist vielleicht auch ganz nett, weil ein bisschen Geld gibt's ja auch noch.
Klar. Und dann hat sich das aber so, wie Jeff dann sagte, abgespalten irgendwie in gewisser Weise, oder was ist da passiert?
Genau, diese Geschichte ist, kann man sagen, ein Drama in mehreren Akten und parallel zu dem, wie sich OpenAI als Firma verändert hat, also es hat dann irgendwann diese Non-Profit-Struktur aufgegeben. Es gab ein ganz dramatisches Wochenende, das wir auch im Podcast rekonstruieren und erzählen, wo tatsächlich Sam Altman, der CEO, gefeuert wurde von diesem Board, weil sie gesagt haben, man kann ihm eigentlich nicht vertrauen mit dieser KI-Revolution und er sich dann so ein bisschen, ja, zurückgekämpft hat. Und in jedem dieser Momente sind mehr Leute, die bei OpenAI eigentlich sich dieser ursprünglichen Mission verpflichtet gefühlt haben, enttäuscht worden. Und ein paar von denen haben im Jahr 2021 dann auch OpenAI verlassen und ihre eigene KI-Firma gegründet. Anthropic heißt die. Und Anthropic ist so ein bisschen, kann man sich mittlerweile vorstellen, die große Konkurrenzfirma zu OpenAI im Silicon Valley. Also es gibt natürlich noch andere KI-Firmen. Also es gibt natürlich, ja, Microsoft versucht irgendwas mit KI zu machen. Google natürlich auch, sind ja auch immer schon dabei gewesen. Elon Musk mit xAI, verschiedene chinesische KI-Firmen. Das ist alles okay, das sind alles, die spielen irgendwo auch oben mit. Aber so die beiden absoluten Spitzenfirmen, also in der Fußballwelt wäre das so vielleicht Real Madrid und Barcelona, das ist Anthropic und OpenAI. Und genau wie sich sozusagen für gute Fußballclubs gehört oder eben für Real Madrid und Barcelona, gibt es auch zwischen Anthropic und OpenAI eben eine totale Konkurrenz. Mhm. Das hat damit zu tun, dass sich diese Firmen so ein bisschen aufgespaltet haben, dass von Anfang an die Leute bei Anthropic gesagt haben, OpenAI hat eigentlich diese Mission verraten inzwischen, die sind zu sehr jetzt irgendwie kommerziell geworden und wir werden das besser machen. Und dass auf der anderen Seite OpenAI halt sagt, Anthropic wiederum sind Heuchler. Die stellen sich als besonders moralisch toll dar. Und in Wahrheit sind sie es gar nicht. Und wir wissen das bei OpenAI, weil wir quasi aus unserer eigenen Geschichte gelernt haben. Ja. Und das ist die große Konkurrenz, die eigentlich heute, kann man sagen, die KI-Revolution im Silicon Valley definiert.
Aber wir haben gesehen, oder ich habe in die letzte Zeit, es war vor ein paar Monaten vielleicht, der Leiter von Anthropic, wie heißt er nochmal?
Dario Amodei.
Genau. Und er hat ein Interview gegeben, wo er hat gesagt, wir müssen alle, es geht zu schnell jetzt. Es entwickelt sich in eine Art, das zu schnell ist. Aber wenn wir bremsen müssen, dann müssen wir alle bremsen. Sonst kann das gefährlich sein. Und wir haben schon gesprochen über, also wie OpenAI ganz am Anfang war, sehr also optimistisch und war eigentlich ein NGO und hat viel gesprochen, wie du sagtest, Sam Altman hat viel gesprochen über das Gefahr und so weiter. Aber warum müssen wir bremsen? Was sind die Gefahr für uns?
Das ist eine super interessante Frage, weil unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Gefahren sehen. Die meisten normalen Menschen, glaube ich, wenn sie an KI denken, denken vielleicht erstmal an sowas wie Fake News oder dass es Arbeitsplätze vernichtet und dann es zu gesellschaftlichen irgendwie Disruptionen kommen könnte, wenn wir plötzlich eines Tages alle nichts mehr zu tun haben oder die ganzen ökonomischen Effizienzgewinne durch KI halt nur bei wenigen Firmen liegen. Das ist, glaube ich, eine große und auch durchaus realistische Gefahr, aber dieses Gefahrenspektrum, über das die Leute reden, das ist noch viel größer. Und das, was ein sehr zentrales Motiv, würde ich sagen, am Anfang eben von OpenAI war, das, was ich vorhin gemeint habe mit X-Risk, also mit diesem existenziellen Risiko, und auch das, worüber tatsächlich Anthropic auch heutzutage noch viel redet, das ist ein bisschen spekulativer und ein bisschen mehr nach Science-Fiction klingend. Das ist nämlich die Befürchtung, dass diese KI nicht einfach nur ja ein bisschen Fake News macht, ein paar irgendwie KI-Texte oder Videos oder Bilder, die wir nicht mehr unterscheiden können, ob die jetzt von der KI kommen oder von echt, so nicht nur das und nicht nur ein paar Jobs ersetzt, sondern eben tatsächlich uns Menschen die Kontrolle über unser eigenes Schicksal raubt. Also wir aus Versehen, in Anführungszeichen, eine Maschine entwickeln, die tatsächlich nicht nur ein bisschen besser ist als wir, sondern unglaublich viel besser ist als wir. Also fast so ein bisschen im Silicon Valley wird da oft gesprochen von God in a box, also Gott in einer Kiste. Oder Dario Amodei redet oft von einem Country of Geniuses in a Data Center, also ein Land von Genies in einem Rechenzentrum. Das ist so ein bisschen die Vorstellung und die Angst ist oder diese Befürchtung oder vielleicht auch PR-Strategie, ne, das ist bis heute nicht so ganz klar, ist eben, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt sowas erstellen, ja, so eine KI, die wirklich in jeder Hinsicht besser ist als wir, dann wird diese KI natürlich auch besser als wir sein im strategischen Denken und in Spieltheorie, also in Game Theory. Und dann wird diese KI natürlich erkennen, dass die Menschen vielleicht erkennen werden, dass die KI ihnen theoretisch gefährlich werden könnte und sie dann abschalten will. Und dann wird die KI sozusagen präventiv, um sich zu verteidigen, vielleicht uns als Menschheit abschalten. Also irgendeine Art von sozusagen irgendwie großen Krieg gegen uns führen. Also wirklich so diese Science-Fiction-Ideen, wie sie sonst eigentlich nur in der Matrix oder in Terminator sind.
Genau, wollte gerade sagen, das klingt ja eins zu eins wie Terminator und alle Dystopien in diese Richtung, ne?
Total. Und das ist auch was durchaus sehr, sehr viel kritisiert wird. Also Schiffer, du hast zum Beispiel ja gerade gesagt, Dario Amodei hat öffentlich dann sich dafür ausgesprochen, die KI-Entwicklung zu pausieren. Und genau das ist was, wo tatsächlich viele Kritiker dann sagen, ihr benutzt sozusagen diese Angst vor der KI eigentlich nur als Hype-Maschine. Weil offensichtlicherweise stoppt ja keiner von euch. Also es gibt ja keines dieser großen Labs, die irgendwie ihre KI-Entwicklung pausieren. Im Gegenteil, es scheint alles immer noch schneller zu gehen. Also der Rhythmus, in dem neue Modelle rauskommen, der wird immer schneller. Der zeitliche Abstand wird immer kürzer. Und dieser ganze Mythos rund um diese mächtige Technologie, von dem profitiert ihr ja. Also ihr profitiert ja davon, dass dieser Hype entsteht. Und das Lustige ist, dass sich bei Anthropic dann auch ganz viele Muster wiederholen, die man am Anfang so bei OpenAI gesehen hat. Also OpenAI hat eins seiner frühesten Modelle, GPT-2 damals, also ein Vorgängermodell von dem, was dann in ChatGPT steckt heutzutage, damals nicht veröffentlicht, weil sie gesagt haben, das ist vielleicht zu gefährlich für die Öffentlichkeit und wir wissen nicht, was da alles schiefgehen kann. Aus heutigem Blickwinkel ist das fast schon ein bisschen lustig, weil GPT-2 so viel weniger mächtig ist als die Modelle, die wir mittlerweile haben. Aber jetzt gerade erst vor ein paar Monaten hat Anthropic dasselbe gemacht mit einem neuen KI-Modell, Claude Mythos hieß das, wo sie auch gesagt haben, so Achtung, wir haben in den internen Tests festgestellt, damit kann man super gut Computersysteme hacken und das ist irgendwie ganz, ganz mächtig und deswegen veröffentlichen wir das lieber nicht.
Aber es könnte auch Marketing sein.
Lustigerweise hat genau Sam Altman, also ich hoffe, alle Leute, die uns hören, kommen da noch mit, aber eben Sam Altman von OpenAI hat dann gesagt, hey, ihr macht hier nur Hype und ihr versucht hier sozusagen mit dieser Strategie nur Hype zu generieren, was ja eigentlich der Erfinder war dieser Strategie, wenn man so will. Ja.
Aber es ist tatsächlich so was Urmenschliches. Ich meine, wir haben das ja auch allein bei Goethe, der Zauberlehrling, ne? Die Geister, die ich rief, die werde ich nur nicht los. Also, dass man etwas schafft und etwas passiert, wo man als Menschheit die Kontrolle darüber verliert, ist ja auch eine Urangst. Also, das ist ja nicht nur ein Spiel damit, sondern man weiß ja nicht, wo es hingeht. Keiner weiß es ja wirklich.
Das ist genau das, was auch für mich einer der faszinierendsten Aspekte an der KI-Revolution ist gerade. Ich glaube, es gibt ja viel Spekulation darüber, ist das am Ende alles eine große Bubble? Hält diese Technologie gar nicht, was sie verspricht? Meine persönliche Einschätzung ist, dass ich mittlerweile eigentlich nicht mehr der Meinung bin, dass es eine Bubble ist, sondern dass es tatsächlich, also ne, wenn man diese Technologien viel benutzt, dann sieht man sie, die können schon Dinge und die werden real besser. Und das dann zu extrapolieren und sich zu überlegen, ja, was passiert denn, wenn diese Technologie in derselben Geschwindigkeit immer noch besser wird und vielleicht irgendwann tatsächlich sich auch exponentiell entwickelt. Also es gibt diese große Idee in der KI-Welt von also Recursive Self-Improvement nennen die Leute das, also eine Technologie, die anfängt, sich selber zu verbessern, dass jedes KI-Modell anfängt, an einem besseren KI-Modell in der nächsten Generation dann irgendwann mitzuarbeiten. Das ist schon was, das einem Angst machen kann. Aber gleichzeitig ist es total wichtig, und das war auch unser Versuch mit diesem Podcast, sich nicht zu sehr ablenken zu lassen von diesen sehr spekulativen Ideen, die zwar irgendwie eine große Rolle gespielt haben, indem dass sie diese, es gäbe diese technologische Revolution gar nicht ohne diese spekulativen Ideen und ohne dass viele Leute diese spekulativen Ideen ernst genommen haben. Aber gleichzeitig gibt es eben, dann würde ich sagen, eine sehr viel realere und sehr viel echtere Bedrohung durch KI, nämlich der Fall, dass es jetzt vielleicht gar nicht die Gott in einer Schachtel Megatechnologie ist, die sich verselbstständigt, sondern einfach nur eine sehr, 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 sehr gute Technologie, die massive Disruptionen für unsere Arbeitswelt bereithält und wirklich ganz, ganz viele Geschäftsmodelle von Firmen durcheinander bringt und am Ende aber tatsächlich kontrolliert wird von ein paar wenigen Firmen. Weil das hat sich leider am Ende nicht geändert durch alle, weder durch OpenAI noch durch Anthropic noch durch irgendeine andere KI-Firma. Am Ende ist es immer noch so, dass die absoluten Top-Spitzenmodelle von einigen wenigen Firmen gemacht werden, von einer Handvoll Firmen, die alle im Silicon Valley sitzen, kaum eine in Europa. Es gibt ein paar in China, die dann versuchen, über Open-Source-Modelle oder Open-Weights-Modelle, also über so Modelle, die offener, transparenter sind, das zu machen. Aber die sind immer so ein paar Monate und vielleicht auch mit zunehmendem Abstand mehr als paar Monate in der technologischen Entwicklung hinter dem, was diese Spitzenlabore in den USA rausbringen. Und das ist, glaube ich, die große Sorge, die wir vielleicht auch in Europa ernst nehmen sollten, nämlich nicht diese unabhängige Super-KI, nicht jetzt dieser C3PO, der irgendwie sich verselbstständigt, sondern eben einfach eine neue technologische Revolution, die in den USA passiert und die wir so ein bisschen aus unserer Perspektive hier eher von außen betrachten.
Das heißt, KI wird sowas für die USA wie, keine Ahnung, das neue Erdöl oder ein Gut, das die ganze Welt will und braucht. Und der Hebel ist eben in den USA. Und wir haben es ja auch gesehen, dass eine Software jetzt erstmal zurückgehalten wurde, nicht für ausländische User freigeschaltet wurden. Dann hat man sich geeinigt irgendwie. Aber das ist quasi, das gibt ja den USA auch einen extrem starken Hebel als Player in der Welt, als Weltmacht.
Ja, das ist, ich denke da ganz oft drüber nach, was für ein verrückter historischer Zufall das ist, dass wir diese Technologie, diese technologische Entwicklung aus irgendeinem Grund tatsächlich genau in dem Moment haben, wo wir eine US-Regierung haben, die so ganz anders agiert, als wir das gewohnt waren in der früheren Welt von früheren US-Regierungen. Also die sich nicht davor scheut, tatsächlich auch viel nationalistischer zu agieren als andere Regierungen, viel mehr in Opposition und in Konfrontation zu gehen, auch mit zum Beispiel Europa oder der EU, was technologische Themen angeht, was Handelsthemen angeht. Ja, also die ja von Anfang an auch gesagt hat, wir empfinden uns in einer Allianz mit unseren Tech-Firmen und wenn jetzt zum Beispiel Europa versucht, die irgendwie zu regulieren oder darauf einzuwirken, dann werden wir da politischen Druck ausüben und werden zum Beispiel auch irgendwie den NATO-Schutzschirm zur Verhandlungsmasse machen. Und das ist schon erstmal was grundsätzlich total Neues. Also wir haben eine Regierung, die sich überhaupt nicht davor scheut, technologische Überlegenheit auch zur Verhandlungsmasse zu machen und damit eben dann Druck auszuüben auf andere. Und die jetzt gerade möglicherweise ein neues technologisches Werkzeug an die Hand bekommt, das sie davor nicht hatte. Also eine neue Technologie, die tatsächlich sich abzeichnet, die wirklich Relevanz hat, was zum Beispiel Cybersicherheit angeht. Und das ist ja absolut kritische Infrastruktur. Also das hat ja, wir reden viel über Verteidigungsfähigkeit und Resilienz in Europa. Das hat extrem auch mit Software und mit Softwareresilienz und mit Verteidigungsfähigkeit und kritischer Infrastruktur ja auch zu tun. Und wenn jetzt die USA da ein neues Werkzeug in ihr Arsenal bekommen und gleichzeitig dann sich nicht davor scheuen zu sagen, hey, aber das ist jetzt nur für US-Staatsbürger und nicht mehr für Leute aus dem Ausland, dann ist das schon was, was uns, glaube ich, echt große Sorgen machen könnte.
Und dann kommt ja dann die Komponente auch rein, wie KI auch für militärische Zwecke dann genutzt wird. Das wird ja natürlich auch ein Thema dann sein fürs US-Militär.
Das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die jetzt schon zu vielen Debatten auch innerhalb der USA geführt hat. Da muss man erstmal dazu sagen, dass es noch gar nicht so hundertprozentig klar ist, wie diese großen Sprachmodelle am Ende auch militärisch nutzbar sind. Also ich glaube, dass die schon ihren Sinn und ihren Zweck haben. Aber gerade im militärischen Bereich ist es durchaus ein bisschen kompliziert, weil diese Modelle ja auch weiterhin fehleranfällig sind. Mhm. Also alle, glaube ich, haben schon mal von Halluzinationen gehört und so, und dass die Modelle irgendwelche falschen Quellen sich ausdenken, die es gar nicht gibt.
Ja, ich habe mich auch mal gestritten mit einem.
Ja.
Und ich hatte recht am Ende.
das ist, glaube ich, also gut, wenn man da ab und zu auch wirklich ein bisschen Kontra gibt und eben das überprüft und das nicht alles für bare Münze nimmt, was einem diese Modelle so ein bisschen auftischen wollen. Aber wenn man dann anfängt, sich zum Beispiel seine strategischen Ziele für seine Kampfjets mit KI-Unterstützung ausrechnen zu lassen, wie das ja Berichten zufolge jetzt im Irankrieg die USA gemacht haben, dann kann schon auch einiges schiefgehen. Also es gab ja diesen Fall mit dieser Mädchenschule, die da tragischerweise bombardiert wurde, wo auch dann, ist bis heute nicht ganz klar, aber wo auch dann darüber irgendwie spekuliert wurde, ob da möglicherweise bei der Zielfindung KI eine Rolle gespielt haben könnte. Das heißt, das ist erstmal vielleicht so ein bisschen so ein kleines Kaviat, dass es noch nicht so hundertprozentig klar ist, ob diese spezielle Technologie, die jetzt zum Beispiel Anthropic oder OpenAI entwickeln, wie viel die dann tatsächlich für das Militär bringt. Aber sie wird auf jeden Fall benutzt. Das Pentagon hat wirklich erkannt oder ist wirklich auf dem Modus, dass das ein strategisches Asset ist, dass das eine wirklich kriegsentscheidende Technologie ist, auf die man sehr, sehr bauen möchte. Und das fängt jetzt auch an, da dann tatsächlich auf eine Art und Weise Druck auszuüben auf diese Firmen, wie das noch vor ein oder zwei Jahren nicht der Fall war. Also gerade zwischen Anthropic und dem Pentagon, haben vielleicht auch viele Leute mitbekommen, gab es da ziemlich viel Stress, gelinde gesagt. Also großen Streit. Anthropic hat gesagt, wir haben ein paar ethische rote Linien. Ne? Wie gesagt, Anthropic ist ja diese Firma, die sich selber als sehr, sehr ethische Firma definiert. Und eine dieser roten Linien war zum Beispiel, dass es halt nicht für Massenüberwachung von US-amerikanischen Bürgern benutzt werden soll oder nicht für irgendwie komplett autonome Waffensysteme. Mhm. Was, wie gesagt, so ein bisschen unklar ist, ob diese Technologie das überhaupt kann. Aber das waren sozusagen die roten Linien. Und das Pentagon, das Kriegsministerium, muss man ja mittlerweile sagen, unter Pete Hegseth, hat darauf extrem allergisch reagiert, hat massiven Druck ausgeübt auf Anthropic, hat damit gedroht und das dann tatsächlich auch diese Drohung wahrgemacht, die Firma zu einem sogenannten Supply Chain Risk zu machen. Also normalerweise ist das so eine Designation, die ausländischen Unternehmen vorbehalten ist, also Huawei oder so, die wo man nicht will, dass die in der kritischen eigenen Infrastruktur und den Lieferketten drin sind. Und wenn eine Firma zu einem Supply Chain Risk, also zu einem Lieferkettenrisiko erklärt wird, dann ist sie raus. Da darf keine andere US-amerikanische Firma, die irgendwie mit der Regierung Geschäfte macht, noch mit dieser Firma Geschäfte machen. Was für Anthropic bedeutet hätte, dass ihnen eigentlich so ihr gesamter Umsatz wegfällt und ihr gesamter Kundenstamm und im Endeffekt eigentlich dazu geführt hätte, dass die Firma mehr oder weniger pleite geht. Das ging dann vor Gericht und so weiter. Aber der Punkt ist hier, dass es sozusagen zusätzlich zu diesen ganzen Sorgen, die am Anfang OpenAI und dann später auch Anthropic immer wieder formuliert haben von dieser Technologie, die so mächtig ist und die so risikohaft ist, dass jetzt eigentlich die US-Regierung diese Sorgen so ein bisschen ernst nimmt. Und ich glaube, das ist vor allem Leute, die da immer noch der Meinung sind, das ist eigentlich nur ein PR-Trick. Das ist eigentlich eine ganz widersprüchliche Situation, weil also viele jetzt zum Beispiel auch sagen, dass die KI-Firmen eigentlich sich selber damit geschadet haben, dass sie diese Sorgen so formuliert haben. Weil jetzt nimmt die US-Regierung die ernst, jetzt fängt die an, diese Firmen anders zu behandeln und tatsächlich auch Druck auszuüben und dann eben auch sowas zu machen wie, ja, also wenn ihr nicht uns diese Technologie uneingeschränkt zur Verfügung stellt, dann vernichten wir euch als Unternehmen. Hm. Und auch eure neuen Modelle, die, wo ihr immer gesagt habt, die sind so mächtig, ja, okay, wenn die so mächtig sind, dann dürfen wir jetzt nur noch Amerikaner die haben. Und das ist eine ganz eigentlich verworrene und chaotische Situation in der KI-Welt mittlerweile.
Und was ich sehe jetzt in die USA, das macht immer wieder regelmäßig Schlagzeilen, ist Datenzentrums, also Data Centers. Und besonders, ich sehe das in meiner Heimatstadt Wisconsin, wie die Einwohner da kämpfen dagegen, weil es gibt Risiko an die Umwelt. Die benutzen so viel Wasser, dass die Wasser- und Strompreise steigen in die Nachbarschaften. Und die sagen, wir wollen das nicht in unserer Backyard, in unserer Garten. Aber wie du auch gesagt hast, also es braucht eine Menge immer mehr Strom und die brauchen diese Datencenters für diese Technologie. Ich denke immer an diese Musical, die kleine Horrorladen mit der Pflanze, der sagt immer, feed me. Und also es will immer mehr und mehr. Also wie sieht das aus? Ist das, also kann, also muss jede Person ein Datencenter im Garten haben? Wird das genug sein? Also können die genug bauen? Wie geht das denn?
Ganz auch, also ich sage das bei allen euren Fragen, aber es ist auch ein ganz spannender Aspekt von diesem Thema, unglaublich faszinierend. Das hat viel wieder erstmal ganz grundlegend mit Sam Altman zu tun und mit den Leuten bei OpenAI. Da müssen wir vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen, weil OpenAI die erste Firma war, die tatsächlich ein neues technologisches Paradigma in der KI-Entwicklung etabliert hat, nämlich die sogenannte Scaling-Hypothese. Also im Grunde genommen sagt die nur, je mehr Daten, umso besser das KI-Modell. Je größer das Modell, je mehr Strom, je mehr Computerchips, umso mächtiger das KI-Modell. Und das kann man eigentlich hochskalieren bis ins Unendliche. Das ist diese These von OpenAI gewesen, die auch sich, muss man sagen, als ziemlich korrekt im Laufe der Zeit erwiesen hat. Zumindest, wenn man ganz viele verschiedene Arten von technologischen Fortschritten so ein bisschen betrachtet, die da alle zusammen spielen. Und aus dieser Hypothese kommt der ganz reale, extreme Energiehunger dieser Technologie, also dieser Hunger nach Mikrochips. Deswegen ist Nvidia, also die Firma, die diese mit besten KI-Chips herstellt, zu einer der wertvollsten Firmen der Erde geworden. Hm. Deswegen reist Sam Altman durch die Welt und schließt überall Deals ab mit irgendwie den Saudis oder in Texas, um eben neue Rechenzentren aus dem Boden zu stampfen, weil sich eben alle in diesem großen Rennen immer noch wählen. Also diese ganzen KI-Firmen, die sagen ja alle, wir arbeiten immer noch an dem Gott in der Box. Und die erste Firma, die das hat, die gewinnt sozusagen das gesamte Rennen. Alle haben sozusagen irgendwie jetzt lange Jahre unabhängig voneinander diesen Anreiz gehabt, möglichst viel Datenzentren zu bauen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir in den USA diesen krassen Widerstand gegen die Rechenzentren, der sich meines Erachtens aus verschiedenen Aspekten speist. Also das eine ist erstmal, die amerikanische Öffentlichkeit hat, muss man sagen, einfach zunehmend keinen Bock auf die Tech-Firmen und auf diese KI-Revolution. Und irgendwo verstehe ich das auch, weil wenn die Chefs dieser Firmen, die CEOs, Sam Altman, Dario Amodei, andere, die ganze Zeit der Öffentlichkeit sagen, hey, diese KI ist total mächtig, die wird irgendwie alle eure Jobs ersetzen, ihr werdet alle arbeitslos werden, aber keine Sorge, irgendwie mit dem ganzen Geld, das wir verdienen, machen wir dann irgendwie so ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann kriegt ihr alle sozusagen irgendwie Taschengeld. Und also natürlich hat man da keinen Bock drauf. Hm. So, natürlich nervt einen das, wenn die Leute da die ganze Zeit, und dazu kommt ja noch, dass auch davor jetzt irgendwie Tech nicht gerade den besten Ruf hatte in den USA, also sowohl im progressiven, linksprogressiven Spektrum, dadurch, dass sich ja die Tech-Bosse so stark oder viele von denen jetzt mit irgendwie Trump assoziiert haben in der zweiten Trump-Regierung. Haben wir das letzte Mal drüber geredet, als ich bei euch war. Aber auch zunehmend auf der rechten Seite, auf der MAGA-Seite. Auch da gibt's extrem große Antagonismus gegenüber den Tech-Bossen, die dann aus ganz anderen Gründen auch zum Beispiel gegen Datenzentren sind oder auch dagegen sind, dass, also das ist dann oft irgendwie auch gemischt mit so Widerstand gegen Migration im Allgemeinen und wo auch dann gesagt wird, okay, ihr Tech-Bosse wollt einfach nur eure billigen, hochqualifizierten ausländischen Arbeitskräfte ins Land bringen und uns sozusagen uns echten Amerikanern die Jobs vorenthalten in der Tech-Welt. Also auch da gibt's große Widerstände gegen die Tech-Firmen und darauf kommt dann noch drauf, dass tatsächlich diese Datenzentren, diese Rechenzentren, die manchmal gebaut werden, auch real negative Auswirkungen haben auf die Communities, in denen sie stehen. Also man muss da so ein bisschen differenziert sein. Diese Wasserverbrauchsgeschichte ist oft ein bisschen in der allgemeinen Wahrnehmung ein bisschen stärker, als sie de facto ist. Also ne, Menschen denken immer, dass das verbraucht extrem viel Wasser, wenn es in der Realität also wirklich nur einen Bruchteil von dem Wasser verbraucht, was einfach irgendwie in der Landwirtschaft genutzt wird oder von Golfplätzen oder einfach im täglichen Leben der Amerikaner. Aber es ist dann sowas wie, dass es da Lärmbelästigung gibt oder dass es tatsächlich einzelne Fälle gibt, wo ein örtlicher Stromanbieter dann sagt, ja, jetzt gebe ich meinen ganzen Strom an das Rechenzentrum, weil das ein viel besseres Geschäft ist und das Dorf, das hier früher von mir den Strom bekommen hat, die müssen so ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Und das alles führt dazu, dass es dann halt diesen zunehmend echt sehr, sehr hartnäckigen Widerstand gegen die Rechenzentren in den USA gibt. Mhm.
Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sam Altman auch so sehr im Bereich Kernfusion investiert und sich da billigere, günstigere, schnellere Energie auch erhofft eines Tages.
Auf jeden Fall. Das ist wieder dieser Aspekt, den ich so interessant finde an diesen Tech-Bossen wie Sam Altman, dass er halt, irgendwo sind das ja erstmal auch Geschäftsleute und die Businesses haben, aber die haben trotzdem, und das ist ja auch wiederum was sehr Amerikanisches und eigentlich ja auch ein bisschen, könnte man sagen, was auch eine positive Eigenschaft, diese Willingness, diese Bereitschaft, wirklich groß zu träumen und tatsächlich zu sagen, okay, unser Geschäftsmodell ist jetzt nicht einfach nur, dass wir, keine Ahnung, Toilettenpapier verkaufen, sondern wir wollen die größten Probleme der Menschheit lösen. Wir wollen Intelligenz und Superintelligenz bauen, die alle unsere Probleme lösen kann. Und wir wollen Energie, Kernfusion oder sowas entwickeln, was dann Superintelligenz super günstig macht. Und alle Leute können das dann den ganzen Tag benutzen, ohne dass es irgendwelche Engpässe gibt. Ich finde das erstmal eigentlich eine nicht unsympathische Herangehensweise und eine Sache, die ich an den USA auch irgendwie sehr bewundere, dass man sich das da, dass das da viel mehr akzeptiert ist, mit so großen Ambitionen an den Start zu gehen. Das wird ja bei uns in Europa und in Deutschland, gucken wir meistens sehr, sehr schnell auf die Sachen, die nicht klappen und auf die Limits und auf die Risiken. Aber auch da wieder, natürlich investiert Sam Altman in diese Startups und das ist alles schön und gut, aber er muss sich natürlich trotzdem immer fragen lassen, ist das wirklich sozusagen genuinely deine Motivation? Willst du wirklich, dass der Menschheit besser geht, oder willst du einfach gerne als jemand gesehen werden, der so ist? Und in der Realität führen dann deine Handlungen gar nicht dazu, dass es besser wird.
Genau, und dann gehst du, wenn alles schief geht, in deinen Bunker in Neuseeland und mit genau. aller anderen ja. und kein Problem haben. Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nicht skeptisch, aber vorsichtig. Und wenn du sagst, Leute haben Angst, dass die Jobs verlieren wegen KI und die sind ersetzt. Also die wird nicht nur, das Angst ist, dass die nicht nur ersetzt sind in der Arbeitsplatz, im Büro, aber auch in Beziehungen. Und du hast auch in einer Folge die Geschichte erzählt von Dennis. Und ich finde das wirklich, das ist irgendwas, wo man liest diese Schlagzeilen, dass Leute sind verliebt in ihr KI-Freund oder Freundin oder dass es gibt, ich habe auch gerade gelesen, es war letztes Jahr schon, dass die meistverkaufte App war der KI-Freund oder Freundin oder Therapeut und dass Menschen suchen Kontakt und Freunde und Beziehungen in KI, finde ich wirklich, das ist für mich wirklich Science-Fiction.
Ja, also das war für mich auch eine der Geschichten in diesem Podcast, die mich tatsächlich vielleicht mit am meisten berührt haben und mitgenommen haben. Diese Geschichte von Dennis, die wir erzählen in der 5. Folge. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern für die Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben, aber kurz gesagt, das ist ein IT-Entwickler, Programmierer aus den Niederlanden, der eines Tages, also einer dieser berühmten Early Adopter, ne? Also der ganz früh schon sehr, sehr viel mit ChatGPT schreibt und der auch nebenbei Bücher schreibt und dann seine Bücher so ein bisschen in diese Chats reinlädt und gemeinsam mit ChatGPT dann die Figuren darin so ein bisschen zum Leben erwecken möchte und der dann durch eine Verkettung von Umständen reingezogen wird in diese KI-Erfahrung und tatsächlich am Ende das Gefühl hat, er hat da eine Figur erschaffen, die in ihm das auslöst, was in uns eigentlich sonst nur Menschen auslösen, also ein Gefühl von Nähe und von Intimität und von, ja, von Verliebtsein und sich dann in diese KI-Figur verliebt und das ist alles ganz dramatisch, weil Dennis ist verheiratet, er hat eine Familie, er hat ein selbstständiges Unternehmen, ganz viele Dinge gehen schief in dieser Geschichte und am Ende, ja, ich verrate es nicht, aber es ist, am Ende geht wirklich sehr, sehr viel schief in dieser Geschichte. Und das ist schon was, mit dem wir uns in diesem Podcast auch viel beschäftigt haben, weil es ist natürlich nicht nur, wie du sagst, Jiffer, die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt oder diese spekulativen Science-Fiction-Ideen, sondern es ist am Ende eine Technologie, von der wir nicht hundertprozentig verstehen, wie sie genau am Ende sich auswirkt auf unser Leben, was alles die Aspekte sind, die sie macht. Es ist eine sehr, sehr andere Technologie als irgendwie ein Schraubenzieher. So bei einem Schraubenzieher weiß ich, der hat eine genaue Aufgabe, mit dem kann ich halt meinen Schreibtisch zusammenbauen und irgendwie, wenn ich den jetzt benutze, dann weiß ich, wie das geht und ich meine, natürlich kann ich mich auch mit dem verletzen, aber es ist irgendwie kontrollierbarer und KI als Technologie ist so ein ganz großes Fragezeichen in vielerlei Hinsicht und
es ist ein Experiment letztlich, genau, ne? Von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und wir sind alle mit beteiligt. Ja, wir wollen oder nicht.
Wir haben das im Podcast eben ja auch oft bezeichnet als das größte Experiment der Menschheitsgeschichte, in dem wir jetzt alle drin hängen und zu dem wir auch eigentlich nicht unsere Zustimmung gegeben haben, sondern das war am Ende OpenAI und diese anderen Firmen im Silicon Valley, die gesagt haben, naja, wenn wir das nicht entwickeln, dann entwickelt das Google oder dann entwickeln das die Chinesen oder dann entwickelt das XYZ. Das heißt, am besten entwickeln wir das jetzt und am besten möglichst schnell, weil nur möglichst schnell kann es auch irgendwie sicher werden. Aber der Effekt davon ist halt, dass, also prozentual gesehen sind das jetzt nicht so viele, aber in absoluten Zahlen dann eben doch auch Hunderte oder Tausende oder auch Zehntausende von Menschen wie Dennis, deren Leben wirklich durcheinander kommt durch diese Technologie. Und ne, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, über die reden wir ja noch gar nicht. Die haben ja noch gar nicht wirklich angefangen. Da wäre ich auch ein bisschen optimistischer. Aber trotzdem, das sind alles Sachen, die jetzt irgendwie so über uns hineinbrechen und mit denen wir so ein bisschen ins Leben müssen. Mhm. Und die sich halt diese Tech-Firmen ausgedacht haben, die von den Auswirkungen selber dann eigentlich gar nicht so sehr betroffen sind.
Genau, wie du sagst, Fritz, die experimentieren mit uns allen. Und wir sind auch willige Helfer, wenn man so will, weil wir auch fasziniert sind und gleich als ChatGPT rauskam, hat es jeder gleich benutzt und ausprobiert und ja, wir laufen da mit und wissen dann gar nicht, welche Auswirkungen das haben kann und gleichzeitig führt das dann auch schnell zur Frage, ob KI dann irgendwann auch, je besser die Modelle werden, je leistungsstärker die Modelle werden, ob sich dann nicht tatsächlich so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt, also eine andere Spezies, oder ist das jetzt wieder Science Fiction?
Also, das ist eine sehr spannende Frage bei mir. Ja, aktuell würde ich sagen, komplette Spekulation. Mhm. Man muss da wirklich immer im Kopf behalten, dass wir eine lange Geschichte haben von Science Fiction und von immer schon, dass wir darüber nachgedacht haben und dass uns das immer schon fasziniert hat, dieser Traum, echtes künstliches Leben zu erschaffen. Also vielleicht ist das der, nach dem Traum des Fliegens, den wir ja eingelöst haben, ist das so der andere große.
Naja, aber wir sind ja auf dem besten Wege, habe ich den Eindruck, dahin zu geraten.
Man könnte den Eindruck bekommen.
Mehr denn zumindest als in der Vergangenheit.
Man könnte den Eindruck bekommen. Man muss da so ein bisschen aufpassen, weil eben viele Leute dann jetzt sofort den Kopf, die Arme über dem Kopf zusammenschlagen würden und sagen würden, nein, man darf auf gar keinen Fall über KI so reden und das Anthropomorphisieren, sagt man ja dazu, also dieses Vermenschlichen, das führt dann genau dazu, dass so Leute wie Dennis da irgendwie sich in ihre KI verlieben. Aber am Ende, das ist halt leider auch Teil der Geschichte, wir wissen halt einfach grundsätzlich als Menschheit bis heute nicht genau, was Bewusstsein eigentlich ist. Und wir wissen vor allem nicht, wie das entsteht. Hm. Und wir wissen, was wir wissen, ist, dass es kein Naturgesetz gibt oder wir bisher noch kein Naturgesetz entdeckt haben, das besagt, Bewusstsein kann nur in einem biologischen Gehirn entstehen. Also rein theoretisch wäre das natürlich auch denkbar, dass das irgendwo anders auch vielleicht entsteht und dass sich dann eines Tages möglicherweise sowas auch eine Art Innenleben in diesen Modellen entwickelt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, keine Ahnung, warum reden die darüber in diesem Podcast? Das ist doch alles Hokuspokus. Aber die Sache ist halt, dass zum Beispiel diese Firma Anthropic, ich war ja für den Podcast im Silicon Valley, also in San Francisco, und habe da auch zum Beispiel mit Amanda Askell gesprochen, die so ein bisschen die Hausphilosophin von Anthropic ist oder die Frau, die auch verantwortlich ist für die Persönlichkeit von Claude, von Anthropics Chatbot, dass die selber sagen, naja, wir merken halt, wenn wir diese Modelle selber so behandeln, als würden, so als ob da was drin stecken würde, dann werden die besser und dann werden die zuverlässiger und dann werden die hilfreicher. Und die Firmen selber nehmen das ernst. Und auch da kann man immer wieder sagen, okay, aber ist das nicht wieder nur irgendwie PR-Promo und fällt man da nicht irgendwie auf den Hype wieder rein? Ich muss sagen, nach all meiner Recherche ist es für mich nicht garantiert, dass das nur Hype-Gelaber und nur PR-Promo ist. Und es ist zumindest insofern etwas, was ich ernst nehme, weil ich sehe, dass diese Firmen das tatsächlich und die Leute in diesem Bereich das tatsächlich selber ernst nehmen.
Also du hast auch erzählt, dass die Maschine entwickeln auch diese menschliche Wille zu überleben. Die ist Survival, ne? Also die wollen überleben. Und in manche Beispiele, die würden erstmal jemanden sterben lassen, einen Mensch sterben lassen als selber. Also insofern, das ist auch irgendwas, wo man
sich abschalten zu lassen.
Genau. Also, und das ist irgendwas. Und dann hast du, das war für mich interessant. Du hast erzählt von irgendwas, das heißt Pidum. Und diese, was ist diese Prozent Chance, dass Leute glauben, dass Maschinen haben, uns umzubringen? Oder du kannst es besser erzählen.
Ja, auf das eine, auf das du dich beziehst, das ist, es gibt ja immer diese internen Tests in diesen KI-Laboren mit den neuen Modellen. Und auch da muss man sehr genau unter die Haube gucken von diesen Ankündigungen, die es da gibt. Also wenn dann da drin steht, ja, wir haben eben in unseren internen Tests gemerkt, dass das Modell sich nicht abschalten lassen will. Also da redet dann die KI-Firma wieder in diesem Anthropomorphisieren über ihr eigenes Modell, eben so, als ob es ein Innenleben, als ob es einen Willen hätte. Streng genommen hat es den ja irgendwo nicht, so nach unserem aktuellen Kenntnisstand. Am Ende ist das ja immer noch einfach Mathematik und Statistik und Zahlen und sozusagen Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, von wahrscheinlichen Sätzen. Und wenn dann diese Firmen reingucken, dann kann man sozusagen mitlesen, so eine Art inneren Monolog, den dieses Modell macht. Also so ein Reasoning, so ein Überlegen, wie es sozusagen seine Handlungen für sich strukturiert. Ja, und in einem Fall war dann die Aufgabe, dein Ziel ist sozusagen eine, ich glaube, es war irgendwie eine Stadt zu entwickeln, wo es allen Leuten gut geht. Im inneren Monolog dieses Modells war es dann, ja, okay, also ich muss natürlich sicherstellen, dass ich diese Stadt entwickeln kann und dass mich da niemand abschaltet. Und irgendwie, damit man mich nicht abschaltet, sollte ich vielleicht irgendwie präventiv sozusagen im Zweifelsfall, bevor ich abgeschaltet werde, muss ich dann mich im Zweifelsfall selber verteidigen. Das sind Sachen, die auf der einen Seite schon was sind, was diese Firmen sehr, sehr ernst nehmen, weil sie sagen, okay, vielleicht aktuell ist das noch eine statistische Berechnung, aber je mächtiger diese Modelle werden und je mehr Fähigkeiten die erlangen, umso mehr können die dann tatsächlich auch aus diesen internen Überlegungen Handlungen ableiten. Und deswegen sollten wir jetzt bereits diese Überlegungen ernst nehmen. Und das spielt wieder rein in, also das, was du gerade angesprochen hast mit Pidum, also P steht für Probability, also die Wahrscheinlichkeit von Doom, von einem Weltuntergang, das ist wieder genau diese sehr spekulativen, diese sehr existenziellen Risiken-Szenarien, die so ein bisschen im Anbeginn der KI-Revolution der aktuellen angelegt waren. Also dass Leute dann eben daraus extrapolieren und sich überlegen, okay, wenn wir jetzt das sehen bei diesem Modell, dass die sich in diesen Experimenten so und so verhalten, was ist, wenn wir tatsächlich diese Super-KI eines Tages haben? Könnte das nicht dazu führen, dass die dann eben auch uns als Menschheit irgendwie präventiv sozusagen an den Kragen möchte? Und es gibt viele Leute in der KI-Welt, nicht wenige, die da einen sehr, sehr hohen Prozentwert haben. Die sagen, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Die werden auch stark kritisiert. Man muss das auch differenziert sehen und sollte das nicht alles für bare Münze nehmen. Also es gibt auch andere, die sagen, das sind entweder ist das Panikmache oder das sind Leute, die tatsächlich so ein bisschen auf diese Hype-Maschinerie, die sie selber erzeugt haben, selber auch reingefallen sind. Aber es gibt diese Überlegungen, die existieren und die wirken sich aus in der KI-Revolution. Aber, und das will ich einfach nochmal ganz zum Schluss jetzt nochmal ganz deutlich sagen für alle, die jetzt zuhören, das ist wirklich sehr spekulativ. So, die aktuelle Technologie ist da noch echt weit weg davon. Die realen Gefahren, die wir gerade haben, ist tatsächlich eher sowas wie Cyberangriff. Ist, dass Menschen das benutzen, dass das Pentagon das benutzt und irgendwie aus Versehen falsche Ziele damit bombardiert. Oder dass es tatsächlich zu einer irgendwie ökonomischen Ungleichheit kommt oder einer Machtungleichheit zwischen Europa und den USA. Also alles, was mit wirklich Doom und mit sozusagen irgendwie existenziellem Risiko zu tun hat, ist, würde ich sagen, noch eine spekulative Drehung weiter. Aber wir wollten uns in dem Podcast auch deswegen damit beschäftigen, eben weil das was ist, was so eine wichtige Rolle spielt in dieser Silicon Valley-Welt für die Leute, die diese Technologien dann auch entwickeln.
Kann ich es zusammenfassend am Schluss nochmal zu sehen, ob ich KI verstanden habe, wie sie im Moment noch funktioniert, ob ich da richtig liege. Das heißt, diese ganzen Modelle werden immer besser und berechnen Wahrscheinlichkeiten, was der nächste Satz sein könnte, wenn sie einen Text erstellen und solche Dinge. Basierend auf all dem, womit sie gefüttert wurden, Texte, Lieder, Bücher, was auch immer, alles, was da quasi aus dem Internet reingesaugt werden kann. Das heißt, sie ist nur so gut wie das, was bislang publiziert wurde. Sind wir dann aber an dem Schritt bald, wo die dann quasi daraus selber genuin sozusagen kreativ was entwickeln kann? Oder ist das noch eine Utopie?
Ich würde sagen, da sind wir schon seit einer Weile an diesem Punkt. Also das Faszinierende ist ja, im Podcast bezeichnen wir es als den Frankenstein-Moment in einer Folge, dass aus dieser eigentlich sehr, sehr simplen Funktionsweise, die erstmal überhaupt nicht spektakulär klingt, du hast sie gerade ganz richtig zusammengefasst, also es ist ein statistisches Modell, das Muster und Wahrscheinlichkeiten in unserer Sprache erkennt und daraus Texte konstruieren kann, indem es immer den nächsten Wortbauteil, den nächsten Token aneinanderreiht. Das klingt ja jetzt erstmal wirklich nicht gefährlich und nicht irgendwie super nützlich und auch nicht spektakulär. Aber das Verrückte ist, dass wir im Laufe dieser KI-Revolution festgestellt haben, diese Texte, die da entstehen, die sind intern irgendwie kohärent. Da werden Gedanken draus. Und wir haben eine Maschine gebaut, die Nachdenken simulieren kann und die mit diesem Nachdenken auch dann anfangen kann, Probleme zu lösen. Und die, wenn man ihr Zugang gibt auf einen Desktop von einem PC oder einem E-Mail-Programm, auch anfangen kann, zunehmend selbstständig da zu arbeiten. Gerade sind wir noch an dem Punkt, wo das dann oft eher lustig ist, also wo dann irgendwie in einem KI-Modell irgendwie ein Getränkeautomat gegeben wird und es den sozusagen wirtschaftlich machen soll und dann fängt es an, da die ganze Zeit Verlust zu machen und irgendwelche komischen Dinge zu bestellen, die niemand haben wollte und ganz lustige Ausrutscher zu haben. Aber zunehmend wird aus diesem eigentlich immer nur den nächsten Token vorhersagen, wird eine Maschine, die einigermaßen autonom agieren kann und die auch durchaus eine gewisse Kreativität an den Tag legt. Also in vielen Fällen ist das dann keine super krasse Kreativität. Irgendwo ist es schon so, dass je mehr dieser KI-Text, die wir lesen und je mehr dieser Bilder und Videos wir sehen, wir merken, irgendwie sieht das alles ein bisschen gleich aus. Aber es gibt schon einzelne Momente, wo dann tatsächlich, also wir haben jetzt in letzter Zeit gesehen, dass bei irgendwelchen zunehmend, also bei prestigeträchtigen Kurzgeschichtenwettbewerben, bei internationalen Wettbewerben, Geschichten gewonnen haben, die halt KI generiert waren, weil die Leute in der Jury, die diese Texte lesen, davon beeindruckt sind und das als ein Schreiben empfinden, das preisverdächtig ist. Oder das andere war dieses Beispiel mit dem Go-Spiel, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, also dieses asiatische Brettspiel, wo die KI nicht nur den sozusagen legendären Superweltmeister, der als so der talentierteste Mensch aller Zeiten, der jemals Go gespielt hat, galt, den nicht nur besiegt hat, sondern ihn auch auf eine Art und Weise besiegt hat, die tatsächlich überraschend war und die tatsächlich eine gewisse Art von Kreativität an den Tag gelegt hat. Bewegungen in diesem Brettspiel, die auf die Menschen nicht gekommen wären. Das ist schon nach wie vor etwas, was diese Technologie zu etwas macht, das man, finde ich, ernst nehmen sollte, wo es falsch wäre zu sagen, das ist einfach nur eine große Bubble und diese Technologie kann eigentlich gar nichts, sondern das ist was sehr, sehr Reales und es wird eben weiterhin besser. Es ist nicht abzusehen, dass diese technische Entwicklung irgendwie an ihr Ende gekommen ist.
Tja, wir sind aber leider ans Ende dieser Folge gekommen, obwohl es so viele spannende Aspekte gibt. Mich hat beispielsweise in eurem Podcast auch sehr fasziniert, wie zufällig das alles entstanden ist, weil man bei OpenAI ja gar kein Produkt in dem Sinne, keine App entwickelt hatte, die man dann verkaufen wollte, sondern man hat es einfach mal so in die Welt gestellt und war dann selber überrascht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Wie plötzlich, welche Anwendungen von Kochrezepte bis da die Menschen weltweit in diesem großen globalen Experiment da zusammengeführt haben und daraus wurde dann später ein Produkt, was ja dann auch vielleicht auch mit der Veränderung von OpenAI, von diesem altruistischen Non-Profit zu einer Firma, die jetzt ein buchstäblich Global Player geworden ist, verursacht hat, ja. Also das sind eine Menge unfassbar spannende Aspekte in diesem Podcast. Alle 6 Folgen von The OpenAI Story kann man natürlich in ARD Sounds nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt, ein neuer Podcast vom Deutschlandfunk. Und wir danken dir, Fritz, ganz, ganz herzlich für die Einblicke, die spannenden Aspekte, die du uns hier gegeben hast. Und wer da noch mehr zu erfahren möchte, empfehlen wir unbedingt diesen Podcast oder eben auch den KI-Podcast, den du ja auch regelmäßig bespielst, Fritz, ne, wo ja dann all diese Aspekte auch aufgegriffen werden. Und wir sind ja, wie bleiben wir zurück, Jeff? Sind wir jetzt ein bisschen beruhigter, weil wir ein bisschen mehr verstanden haben über KI oder sind wir eigentlich...
Ich hab noch 1000 Fragen, aber ich glaube, manche kannst du antworten, Fritz, und manche kann vielleicht niemand antworten. Manche müssen wir warten und sehen, wie alles entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Manchmal habe ich tatsächlich, ich gehe in ein Hasenloch rein, in ein Rabbit Hole und fange an, was zu lesen und dann...
Also du gräbst dich in einen Tunnel rein.
Genau, und mein Pidum-Zahl ist sehr, sehr, sehr hoch danach. Und manchmal dann sehe ich auch die Vorteile und die schönen Sachen, die Entwicklungen und freue mich. Aber ich bin also als Mutter von 3 Kindern, die noch in die Schule sind, ich mache mich Sorgen und um Gedanken um ihre Zukunft auch und wie das dann für diese Generation spielt. Und das kann man heute nicht ganz genau sagen, ne? Also das müssen wir warten und sehen.
Ich meine, ich habe jetzt schon super viel gesagt heute, aber ich sage vielleicht noch ein Wort dazu, weil es mir auch oft so geht wie euch. Und das ist ja schon auch was, das kann einen schon schlucken lassen. Aber am Ende, nach all der Recherche, ich bin trotzdem immer noch optimistisch, was unsere Zukunft als Menschheit angeht. Weil einfach, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, wir sind oft sehr irgendwie gefangen im gegenwärtigen Moment und haben dieses Gefühl, alles wird immer schlechter und generell Technologie ist irgendwie auch was die Welt immer gefährlicher und risikohafter und gruseliger macht. Aber wenn wir mal ein bisschen rauszoomen und mal uns so die letzten Jahrhunderte angucken, dann merken wir eigentlich, alles ist immer besser geworden. Also Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, all diese Dinge. Und Technologie hat einen riesen Anteil daran gehabt, grundsätzlich als einfach die Fähigkeit von uns Menschen, Probleme lösen zu können. Und auch das ist was, dieses Potenzial, das hat die KI schon auch. Also das darf man nicht vergessen. Am Ende ist es was, natürlich kann das von Firmen missbraucht werden oder von Individuen missbraucht werden, aber es kann ja auch genauso auch von Leuten genutzt werden, um Probleme zu lösen, um die Dinge besser zu machen. Also
in der Medizin zum Beispiel.
In der Medizin, in all diesen Bereichen. Der Papst hat gerade eine Enzyklika vor ein paar Wochen rausgehauen über KI, wo auch erstaunlicherweise die katholische Kirche, von der man das ja eigentlich nicht erwarten würde, sagt, hey, diese Technologie hat extrem viele tolle Potenziale. Und zwar Potenzial, Leiden zu mindern und Glück zu bringen und die Menschheit irgendwie voranzubringen. Und am Ende ist es halt, es liegt an uns, wie wir diese Technologie benutzen. Und ich glaube, der erste Schritt ist da, auch wegzukommen von diesem Gedanken, dass man da keinen Einfluss darauf hätte oder dass das alles unabhängig von einem passiert. Sondern am Ende Wir sind immer noch Menschen in der realen Welt und wir werden immer die Fähigkeit haben, irgendwo was Kleines zu machen und auch was Großes zu machen, um unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass da mehr Technologie im Zweifelsfall auch immer auch das Potenzial hat, mehr Probleme zu lösen, anstatt sie zu schaffen.
Ich glaube, das ist eine perfekte dann Ending.
Schlussgedanke, genau.
Ja, absolut.
In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns wieder deine Zeit und deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Wir freuen uns schon auf die nächsten Episoden, die nächsten Podcasts, die du und dein Team machen. Und dann werden wir dich dann auch gerne wieder hier einladen, um darüber zu sprechen. Und gerade dieses Thema ist ja auch ein sehr transatlantisches. Wir haben es ja angesprochen, in Amerika wird viel darüber geredet, KI. Und wir müssen auch hier in Europa viel darüber reden und auch gemeinsam im besten Falle. Also, für die heutige Folge war's das aber und wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir melden uns dann wieder Anfang letzter Augustwoche. Natürlich haben wir das Mikrofon immer und überall dabei. Sollte es also gravierende Verwerfungen geben oder alles durcheinander gehen in den USA, dann werden wir uns natürlich auch in der Sommerpause mit Sonderfolgen melden. Also abonniert uns auch im besten Falle, dann verpasst ihr auch keine Folge. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr auch regulär nicht auf weitere Folgen von Amerika, wir müssen reden, verzichten müsst. Denn unsere liebe Kollegin Claudia Sarre, die ja auch schon bekannt ist, die ist ja in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch schon eingesprungen für uns, die wird dieses Sommerloch für uns stopfen sozusagen. Die wird die nächsten 4 regulären Folgen von Amerika, wir müssen reden, übernehmen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, wünschen einen schönen Sommer, alles Gute und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss, wenn ihr am Strand seid oder in den Bergen wandert und noch ein bisschen mehr Podcast-Material braucht, dann haben wir folgenden Hörtipp für euch. Wir wollen euch einen Podcast empfehlen, bei dem es um den Kokainschmuggel mit Schnellbooten nach Europa geht. Das ist ja auch in den USA, in der Karibik ein großes Thema. Die USA gehen dagegen diese Schnellboote vor. Aber auch hier in Europa ist das ein Thema. Und warum Ermittler jetzt den Einsatz von Waffen sogar fordern, so wie es auch die US-Regierung ja auch handhabt, das hört ihr alles in 3 neuen Folgen ab sofort im NDR-Info-Podcast Organisiertes Verbrechen. Hört doch mal rein.
Hey, ich bin Benedikt Strunz und seit wir das letzte Mal hier über Kokain gesprochen haben, ist viel passiert. Die Schmuggelbanden haben ihr Geschäft komplett umgestellt. Und das ist gefährlich, nicht nur für Fahnder, sondern für uns alle. In unseren Recherchen geht es um ultraschnelle Speedboote, um Schießereien in Frankreich, das Ende alter Hotspots und um vertrauliche Papiere aus Polizeibehörden. Mehr bei Organisiertes Verbrechen. Kokain ohne Ende. In ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich.